Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Von Mickey Maus erstem Auftritt, 15. Mai 1928, in einem Kurzfilm auf der großen Leinwand, bis hier, zu den singenden sieben Zwergen in der Geschichte von der Dienstmagd, die den Prinzen bekommt, wird es ein knappes Jahrzehnt dauern. Dann ist der erste abendfüllende Disney-Animationsfilm im Kino zu sehen. Basis war das betriebswirtschaftliche Kalkül, dass Kinozuschauer mit kurzen Maus-Comics nicht dauerhaft vor die große Leinwand zu locken sein werden. 1937 also Schneewittchen und die sieben Zwerge und damit der finanzielle Durchbruch für die Walt Disney Company und offensichtlich die Explosion von Kreativität in der Kunstform Animation. Es folgen Pinocchio, Fantasia und Dumbo und dann Schluchz. Was soll man sagen angesichts all der Tränen, die traumatisierte Kinder wie Erwachsene vergossen oder womöglich noch vergießen, wenn
Mama.
Wenn die Mutter des kleinen Hirschen Bambi von einem Jäger geschossen wird.
Du brauchst auf deine Mutter nicht mehr zu warten. Die Jäger haben sie.
Bambi war 1942 zwar zunächst ein Kassenflop, brachte aber bei der Wiederaufführung ein paar Jahre später jede Menge Geld in die Kassen. Mit diesem vierten abendfüllenden Zeichentrickfilm begründete Disney seinen Ruf als Schmiede von Animationsklassikern. Bei denen übrigens wurde wie schon in Bambi auch viele Jahre später, 1994, im König der Löwen der Tod eines Elternteils zur Basis der Heldenreise.
Papa, steh auf, Papa. Du musst aufstehen. Papa, lass uns nach Hause gehen. Hilfe!
Disney. Das war in analogen und ist auch in digitalen Zeiten verbunden mit der Aura der fantasievollen und fantastischen Animation. Ob im Kino oder auf der hauseigenen Streaming-Plattform Disney+. Mithin, dass der Medienkonzern 2006 Pixar übernahm und damit die genialen Macher von Toy Story, Findet Nemo oder Wall-E einbanden, war nur konsequent. Doch schon seit den 1930er Jahren gab es in Disney-Filmen, wie in Mary Poppins, immer auch Kombinationen von Realfilm und Animationssequenzen. Der Kosmos der Walt Disney Company expandierte im Laufe der Jahrzehnte an allen Ecken, Kanten und Rändern. Komödien, Fantasyfilme, Musicals, Science-Fiction, Abenteuerfilm oder Western. Sie tummelten sich als Real- oder Animationsfilm im Angebot. Wobei dieser Gemischtwarenladen in den 1990er Jahren mit Klassiker-Remakes wie Wolfsblut oder Die drei Musketiere nur mäßig erfolgreich war und dann die Zäsur, das Jahr 2003. Ein Disney-Piratenfilm wiederbelebte zum einen ein totgesagtes Genre,
trinkt aus, Piraten, joho,
und katapultierte gleichzeitig einen erfolgreichen Schauspieler von hier aus direkt in die Liga der Megastars.
Ich suche einen Piraten, Captain Jack Sparrow.
Wie es der Zufall will, bin ich Captain Jack Sparrow.
Natürlich ist die Rede von Johnny Depp.
Nein, das ist unmöglich.
Der mit immer ein wenig zu viel Rum im Blut.
Der große Jack Sparrow ist kein Trunkenbold in einem Verlies.
Durch die inzwischen auf 5 Teile angewachsene Fluch der Karibik-Saga lallte und torkelte.
Und bring mich an den Horizont.
An den Horizont oder auf die Spitze des Film-Olymps. Was die Einnahmen betraf, die natürlich auch mit der Übernahme des Marvel-Universums, Avenger-Reihe etc. und des Star-Wars-Kosmos den Ausbau von Disneys Marktmacht sicherten. Dem Alltag entfliehen, das war die Philosophie von Disney von Anfang an. Doch die Kosten dafür, und hiermit sind nicht allein die der Produktion gemeint, waren immer hoch. Eskapismuswünsche und Realitätswidersprüche kamen sich nicht selten in die Quere. Und damit noch einmal zurück zu Bambi. 1923 schrieb der ungarisch-österreichische Jude Sigmund Salzmann unter dem Pseudonym Felix Salten den Roman Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Walde. Ein Kinderbuch, aber eines mit einem politischen Subtext gegen Antisemitismus. Die Nazis verstanden das. Sie verboten Saltens Text 1936. Ein Jahr später kaufte Walt Disney die Rechte. Im kinder- und familientauglichen Film von 1942 war die Botschaft des Originalromans getilgt. In einem Arte-Interview sagt der Illustrator Benjamin Lacombe, der Felix Saltens Originalroman 2020 neu illustrierte und damit die politischen Implikationen wieder herausstellte.
Disney selbst ist in Bezug auf den Nationalsozialismus nicht eindeutig. Sein Bruder Roy Disney kam nach Deutschland, um mit Goebbels für den Film Schneewittchen zu werben. Man kann sich also fragen, warum all diese Andeutungen aus dem Film entfernt wurden.
Benjamin Lacombes Frage ist einfach zu beantworten, wenn man Bambi von 1942 beispielsweise mit Mulan von 2020 kurz schließt.
Beleidige mich nochmal und du kriegst mein Schwert zu spüren.
Mulan, die Realverfilmung eines Disney-Animationsklassikers auf Basis einer chinesischen Volkslegende, erzählt die Geschichte einer jungen Kriegerin, die für ihren Vater in den Krieg gegen Invasoren zieht.
Zu kämpfen ist meine Pflicht. Dem Kaiser Opfer zu bringen, meine Ehre.
Wäre ich dein Sohn, bliebe dir das erspart.
Gedreht wurde Mulan unter anderem in China. Im Abspann nun bedanken sich die Filmemacher bei den Sicherheitsbehörden der Region Xinjiang, in der gedreht wurde. Doch Xinjiang ist die Gegend, wo nach Angaben von Menschenrechtlern hunderttausende Mitglieder der muslimischen uigurischen Minderheit in Umerziehungslagern festgehalten werden. Disneys Danksagung, ein Kotau des Studios, also eine Verbeugung vor den chinesischen Machthabern, denn der chinesische Markt ist riesig. Bei Mulan ist die Walt Disney Company der gleichen Verwertungslogik wie bei Bambi gefolgt. Blockbuster können nur erfolgreich sein, wenn sie niemandem ideologisch auf die Füße treten, egal ob in Phoenix, Arizona oder in Zeiten der Globalisierung des Filmmarktes in Peking. Auf die Mulan-Anwürfe der Menschenrechtler hat der Disney-Konzern nicht reagiert. Braucht er auch nicht mit seiner Marktmacht. Der Marktmacht des inzwischen weltweit größten Filmunternehmens, das seinen Anfang nahm mit Mickey Mouse Comics. Die Maus blickt vor einem knappen Jahrhundert in den Spiegel oder die Zukunft und beglückwünscht sich selbst.
Persönlichkeit und gutes Aussehen? Mickey Mouse, du bist wirklich ein Glückskerl!